Webinar Hub. Raffaele Shortino setzt Webinare in Szene. Lerne, wie du die Bühne für deinen digitalen Auftritt meisterst.
Herzlich willkommen heute zu unserem Webinar Hub mit Dr. Johanna Dahm. Schön, dass du dabei bist.
Raffaele, ich freue mich sehr und fühle mich sehr geehrt, dass ich dabei sein darf. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich danke dir auch für deine Einladung. Ist ja schon fast eine Gegeneinladung, denn bei der Buchmesse hast du ja die legendäre Entscheiderkonferenz nicht nur kreiert, sondern auch durchgeführt, moderiert mit spannenden Gästen. Ich war auch dabei. Wir haben ja da unser Buch präsentiert auch. Und das ist auch so eins, was du jetzt machst, deine Herzensangelegenheit sozusagen, diese Entscheiderkonferenz. Kurz zu dir. Also du bist ja Expertin für Entscheidungsprozesse. Business Coach in St. Gallen, studiert dich, du hast auch einen Bezug zu der wunderschönen Schweiz, nicht nur St. Gallen, du hast auch bei Großkonzernen, namentlich Novartis, ne, in der Schweiz gearbeitet, ich vermute mal in Basel, Zürich auch, hast du Erfahrung gesammelt, gewohnt, aber ich lese deine Bio nicht nur da, sondern weltweit unterwegs, also du hast den großen Konzern geschafft im Managementbereich, hast viele Erfahrungen gesammelt, bist Kultur- und Kommunikationswissenschaftlerin, hast da, glaube ich, sogar deinen Doktor gemacht, soweit ich das lesen konnte. Mhm. Wahnsinn. Und bist sogar ausgezeichnet. Also ich komme ja gar nicht mehr, ich muss dich jetzt einfach mal hier. Du bist mehrfach ausgezeichnet, unter anderem Global Leader Award. Wow. Und was noch, den Top-Experten Award. Mhm. Und gerade für deine Entschlusskraft, und das spricht ja auch für dein Thema Entscheidungsprozesse gestalten aktiv und gerade in dieser dynamischen VUCA-Welt, vielleicht gehst du später darauf auch nochmal ein, ist das natürlich eine ganz wichtige Sache momentan, sehr gefragt, denke ich, deine Expertise, aber deine Einnahmen jetzt als Buchautorin, davon hast du ja mehrere Bücher, du hast mehrere Bücher geschrieben, die werden wir uns auch noch genauer anschauen, die lässt du in das Umweltprojekt The Ocean Clean Up fließen und jetzt kommt der Hammer. Du, ich habe nachgeschaut, du hast ja sogar einen Wikipedia-Eintrag. Sag mal, was muss ich tun, Johanna, um einen Wikipedia-Eintrag zu bekommen?
Ich glaube, irgendwann mal nicht Nein sagen. Also ich glaube, ich bin irgendwann gefragt worden, ist das okay? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist okay. Ja. Und dann gab es aber irgendwie nochmal Zicke-Zacke mit der Wikipedia-Polizei. Da gibt es immer so ein paar Leute, die im Untergrund dann gucken, ob die Einträge alle so richtig sind. Dann habe ich gesehen, dieser Eintrag wurde auch mehrfach modifiziert. Keine Ahnung, ich habe mir den selber, glaube ich, noch gar nie angeschaut. Aber schön, dass du mich gefunden hast. Und wenn ich da einigermaßen mehr ähnlich bin, dann sieht das Ganze ja auch authentisch aus. Ja.
Also da habe ich viel über dich erfahren. Ich kenne dich ja auch. Du bist wirklich sehr kommunikativ. Und natürlich kommen wir um ein Thema nicht rum. Gell, Johanna, das war auch so das Thema unseres aktuellen Buches, wo wir unter anderem gemeinsam, wir beide Autoren sind, mit natürlich deinem Thema bei dir, Entscheidungsprozesse. Diese KI, und das ist auch spannend, was meinst du, wie schätzt du es ein, diese Algorithmen, verändern die Art und Weise, wie Unternehmen jetzt Entscheidungen treffen?
Ja, und ich glaube nicht nur, wie Unternehmen Entscheidungen treffen, sondern wie wir überhaupt entscheiden. Das Thema ist eine ganze Ecke älter, als wir beide das eigentlich so auf dem Schirm haben. Es gab in den Vereinigten Staaten mal, ich glaube sogar schon vor 10, 15 Jahren, eine Webseite, die heißt Ask Me a Question. Und da konnte man mit seinem Netzwerk immer so in Verbindung treten und so simple Fragen stellen. Soll ich den roten Pullover kaufen oder den blauen Pullover kaufen? Ja, und alle Leute, die dann in deinem Netzwerk waren, ich glaube, das war mal eine Applikation über Facebook, die haben dann dir gesagt, ja, mach den roten oder den blauen oder wenn du zwei Joghurts hattest oder so, mach dieses oder mach das. Und das Verheerende war, dass diese Applikation tatsächlich 2 oder 3 Tage auf dem Markt war und die Zugriffe darauf waren so überwältigend groß, dass die Server also zusammengebrochen sind. Das bedeutet, der Mensch wird also, was immer er auslagern kann, weil er sich nicht entscheiden kann, wird er auslagern. Das heißt, wir haben noch gar keine Ahnung, was da auf uns zukommen wird, sowohl im Alltag als auch im Unternehmen und die Unternehmensprozesse hinsichtlich Entscheidungsfindung. Ich meine, ich habe ja bereits recherchiert, ich mache ja seit Jahren diese Studien, 9 von 10 Leuten im Unternehmen wollen ja gar nicht mehr entscheiden, weil sie ja wissen, sie kriegen eins auf den Deckel. Ja, sie könnten jederzeit falsch liegen. Das kostet Image, das kostet den Job, das kostet den Bonus. Also sobald die Möglichkeit da ist, eine KI zu befragen, werden wir es machen. Und dann werden natürlich auch alle Daten sofort wieder einfließen, ob nun gut oder nicht gut. Und dann heißt es erstmal, Daten wiederum zu bereinigen. Also wir werden mit einem Tsunami an Folgeerscheinungen arbeiten müssen, was die Entscheidungsfindung durch und mit KI angeht. Dass das Allerwichtigste sein wird, was machen wir, bevor wir die KI überhaupt nutzen, damit wir die richtigen Prompts, die richtigen Fragen stellen und so weiter. Das ist die viel wichtigere Aufgabe eigentlich dabei.
Das ist ganz spannend, was du sagst, Johanna, mir fällt gerade ein. Also in der Geschichte, da gab es ja auch diese Orakel von Delphi bei den
Griechen. Ja, natürlich, natürlich, ja.
Es gab immer eine KI, oder so ein Versuch, Entscheidungen an irgendwelche göttlichen oder überirdischen Wesen abzugeben, weil der Mensch scheinbar doch nicht so experimentierfreudig ist. Ja. Was sagst du, gerade Unternehmen, wenn ich die mir anschaue, experimentierfreudig, du sagst, alle haben Angst, Entscheidungen zu treffen, Job verlieren, kein Geld verdienen, Ansehen verlieren. Ich habe das Gefühl, wenn ich so hinausschaue, und das hatten wir auch mal so ein bisschen besprochen auf deiner Konferenz, auch in die Politik und so, dass es echt wenig, immer weniger Menschen gibt, die einfach mal für ihr Handeln auch dazu stehen und keine Angst haben, dazu zu stehen. Was meinst du Experimentierfreude und Risikobereitschaft als Kultur in Unternehmen? Das propagierst du ja. Welche Vorteile hat das denn?
Also zuerst, du schaust natürlich gerade mit einem Augenzwinkern nach Deutschland, wo wir ja gerade momentan überhaupt nicht experimentierfreudig sind, weder in der Politik noch in der Wirtschaft, ja. Also das darf man ruhig, glaube ich, gerade mal so ins Datum hier der November, der Herbst der Entscheidungen einbetten. Ich glaube, wir dürfen ruhig mal unterscheiden, wenn wir es mit Pionieren zu tun haben, also Start-ups oder einzelnen Menschen im Unternehmen, die eine neue Idee haben, die gerne auch was vorantreiben wollen, die sagen, Mensch, da ist Veränderungspotenzial, da ist natürlich auch der Drive zur Entscheidung durchaus groß gegenüber einem Regelbetrieb. Eine Organisation, ein Unternehmen ist natürlich ein Regelbetrieb und in dem Wort Regelbetrieb steckt natürlich, alles läuft in Reihe und Glied, alles läuft nach SOPs, nach Regeln, die man sich hart erarbeitet hat. Und am Ende des Tages werden daraus natürlich auch Gehälter, Löhne, Renten und so weiter eben auch bezahlt, die Pensionen. Und umso gefährlicher ist es natürlich dann auch durch Experimente all das zu gefährden. Indem man jetzt einfach mal sagt, ja, wir stellen das alles auf den Haufen, auf den Kopf und experimentieren da mal fleißig, weil vielleicht dann am nächsten Ersten dein Gehalt nicht auf dem Konto ist. Ja, das kennst du, wenn wir zum Beispiel an Outsourcing-Projekte denken und wir haben 2, 3 verschiedene Outsourcing-Partner. Wer soll es denn werden? Ja, bestimmt nicht der windige Luftikus, der da viel experimentiert, aber kein Proof of Concept hat. Ja, also so müssen wir als Unternehmen natürlich immer abwägen, wie viel Modernisierung, Technisierung, künstliche Intelligenz, Experiment geben wir denn jetzt eben auch die Chance, aber gefährden wir dadurch auch das Überleben unseres Betriebes. Und diese Wippe, diese Waagschale ist natürlich schwer auszutarieren.
Das ist ja auch so dein Spezialgebiet, gell? Das Austarieren, du hast mal einen Beitrag geschrieben, das Konzept der Null-Fehler-Toleranz, was ja in vielen Unternehmen im Prinzip gelebt wird, nicht nur unter Unternehmen. Ich finde, das fängt schon in Schulen an, es gibt richtig und falsch und es ist immer noch sehr leistungsorientiert. Das kritisierst du. Und warum sagst du, oder du stellst ja auch die These auf und sagst, naja, das hemmt die Innovation, diese Einstellung. Wie meinst du das? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Naja, am Ende des Tages, und ich bin ganz dankbar, dass du mir die Chance gibst, das zu erklären oder auch mich zu erklären, denn in jeder Kritik steckt ja sehr viel Anerkennung des Konstruktiven da drin, aber wir müssen auch die Grenzen des Systems erkennen. Und meines Erachtens ist eben diese Nullfehlertoleranz jetzt an einer Grenze, die wie uns sich so wie so ein Strick um den Hals gelegt hat. Ja, also natürlich ist es großartig und jeder freut sich, wenn er Diktat hat mit null Fehlern oder eine Mathearbeit mit 15 Punkten und am Ende macht der Lehrer noch ein Smiley unten dran. Ja, das ist natürlich großartig. Aber wir wissen natürlich auch aus der Schule, du hast es selber angesprochen, dass jetzt zum Beispiel die Kinder, die aus leistungsorientierten Haushalten kommen, bei einem Fehler vielleicht unter Umständen schon ganz viel Ärger zu Hause kriegen. Andere Kinder sind glücklich mit einer 3 und wir merken schon die Grenzen dieser leistungsorientierten Bewertung, beziehungsweise später ist es dann mal die Vergütung im Unternehmen. Ja, also wir haben nicht einen Output, sondern wir haben eine ganze Menge nicht mehr zu steuernden Outputs. Der eine freut sich, der andere geht in die Selbstkritik. Für den einen ist es schon ein Grund, sich fast ja die Kugel zu geben. Für den nächsten, der denkt schon an die Beförderung, nur weil er es knapp geschafft hat. Wir haben kein einheitliches Maß. Ja, hatten wir auch noch nie. Und jetzt ist es eben so weit, dass die Eltern gehen jetzt in die Schule, bestechen die Lehrer, damit sie gerade noch die Benotung für die weiterführende Schule geben. Ja, die Nächsten machen ihre Kinder fertig, weil sie keine Nullfehler, sondern einen Fehler im Diktat hatten. Das führt dazu, dass die Leute sich unglaublich unter Druck stellen, um überhaupt noch in irgendeiner Weise was zu schaffen, beziehungsweise sie riskieren nichts mehr, damit sie nicht abgestraft werden. Das haben wir momentan im Unternehmen. Keiner will mehr Führungskraft werden. Jeder drückt sich um die Verantwortung. Einfach nur, weil man Angst hat, entweder seine Position, seinen Ruf, seinen Bonus, seinen Job vor allen Dingen jetzt zu verlieren. Weil wir sind ja im großen Wandel durch die Disruption. Viele Jobs brauchen wir einfach nicht mehr. Da ist natürlich klar, derjenige, der sowieso viel Fehler macht und dadurch für Ärger sorgt, der wird einfach aus dem Unternehmen rauskomplimentiert.
Das ist natürlich schon so, ne? Diese Angst, die da ist, die noch hemmt, die Existenzangst, die bei uns sehr stark ausgeprägt ist, so und so schon, glaube ich. Unsere Kultur ist ja so, wenn man sieht Versicherungen an jeder Ecke, versichert man sich da, versichert, das ist einfach unsere Kultur, ist, wir wollen uns absichern. Da ist es natürlich schwer dann, dass einer sagt, so jetzt gehen wir mal rein, all in. Und da sind wir schon eigentlich beim nächsten Punkt, denn du beschreibst in deinem Beitrag, das finde ich richtig spannend, auf die Brücke bin ich noch gar nicht gelaufen, über die bin ich noch gar nicht gegangen. Du sagst, Entscheidungsprozess in der Geschäftswelt, das vergleichst du eigentlich mit denen in einem Glücksspiel. Und das aber recht positiv, im Sinn auch vom Risikomanagement. Was hat das mit Glücksspiel zu tun?
Ja, das ist doch so eine spannende Sache. Ich habe mich halt gefragt, der Mensch ist ja jetzt gar nicht nur einer, der die ganze Zeit nur auf Sicherheit fährt, sondern der Mensch hat ja auch eine ganze Menge Energie. Und ist ja auch jemand, der von Kindesbeinen an seine Potenziale erstmal entdeckt und erweckt dadurch, dass er ins volle Risiko geht. Ja, also du wirst liegend quasi in der Wiege zu jemanden, der auf einmal steht, du präsentierst ganz viel. Manche Leute, die klettern Kletterwände hoch oder üben sich im Zehnkampf. Wie kommt das denn eigentlich, dass wir ja doch irgendwo spielerische Menschen sind? Du siehst es bei deinen Kindern im Kindergarten, im Sandkasten und so weiter. Solange wir nicht über die Folgen nachdenken, und dass uns jemand wirklich beobachtet, solange spielen wir einfach gerne. Aber dieses Spielerische kommt uns halt im Unternehmen abhanden, weil die Leute die ganze Zeit mit dem drohenden Finger rechnen müssen, dass sie was falsch gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass gerade bei Glücksspiel, Wetten, ja, oder im Sport oder so, die Leute unglaublich gerne dieses unbeobachtete Potenzial ausspielen und gerne Entscheidungen treffen. Ja, also das wissen wir, wenn jetzt wieder ein Fußballspiel ist, Deutschland meinethalben gegen die Schweiz oder so, dann nehmen die Wettbüros unglaublich viel Geld ein, weil die Leute eben anfangen zu zocken und das machen sie gerne. Warum ist es so? Keiner beobachtet sie. Sie ahnen, dass sie was gewinnen können. Es gibt einen Teamgeist, ja. Abends gucken sie vielleicht zusammen das Fußballspiel und selbst wenn sie verloren haben, dann ist ja die Chance, dass sie beim nächsten Mal vielleicht gewinnen können, weil das nächste Fußballspiel kommt ja vielleicht sogar schon 2 Stunden später. Die Chance ist ja wieder da. Also entscheiden ist da wie eine Wette. Nicht im Unternehmen, weil da kommt das Ergebnis vielleicht erst 3 Jahre später nach der SAP-Implementierung. Der Bonus wird erst zum Jahresende oder im März ausbezahlt. Das Year-End-Gespräch kommt dann noch. Manche Leute haben ein tolles Year-End-Gespräch und denken, sie sind befördert und dann sind sie bei der nächsten Outplacement-Runde sind sie draußen, weil sie das Feedback und das Resultat nicht übereinbekommen haben. Das gibt's alles beim Wettbüro nicht. Verstehst du? Abgerechnet wird beim Fußballspiel oder bei anderen Sportarten eben zum Schluss. Deswegen gehen viele Leute leider auch mit negativen Resultat, nämlich der Spielsucht, gehen halt einfach gerne spielen. Beim Casino, beim Poker ist es ganz genauso. Und ich habe mir halt überlegt, wie ist es denn da? Könnte man nicht dieses Gamification im Unternehmen mehr nutzen?
Das ist auch ein spannendes Thema, gell? Da fällt mir ein, so, da gibt's ja auch eine Serie, die heißt Game of Thrones, das Spiel der Throne. Das ist schon, das Leben ist ein Spiel. Da fällt nur was ein, Johanna, vielleicht kennst du es auch noch. Das ganze Leben ist ein Quiz.
Leben ist ein Spiel.
Und das, muss ich jetzt sagen, das Lied habe ich damals lustig gefunden und so, aber jetzt hat das für mich einen tieferen Sinn, denn das Leben ist ein Spiel, sagst du. Das vergleichst du, du gehst ja einen Schritt weiter. Du sagst ja nicht nur Spiel, sondern auch so Glücksspiel, Pokern und so. Ja. Gamification hast du gerade gesagt, spielerische Ansätze.
Ja.
Wie können denn Unternehmen praktisch diese Idee des spielerischen Ansatzes in den Arbeitsalltag integrieren?
Ja. Raffaele, Sie machen es ja schon. Ja, aber sie machen es halt nicht konsequent. Wenn du als junger Mensch heute eine Ausbildung suchst oder wenn du mal in ein Assessment Center gehst oder so, dann wird heute schon sehr viel mit Games gemacht. Ich weiß, dass diese 180 Ausbildungsberufe der Deutschen Bahn zum Beispiel, wenn du dich dafür interessierst, dann gehst du durch ein 2-Tages-Assessment Center und du glaubst, du bist die ganze Zeit in einem, keine Ahnung, in einem Computerspiel, ja, weil dir alles irgendwie nur noch digital und mit irgendwelchen Rollen mit spielerischen Elementen gezeigt wird. Und das ist toll. Und da könntest du ja dann denken, du kommst in eine Welt des Spiels und da haben wir halt dann diesen Aufschwung und den jähen Abbruch, weil vor dem Unternehmen hast du unglaublich viel Spaß, aber im Unternehmensalltag ist der Spaß dann halt weg. Und das ist das Problem. Also Unternehmen haben einen tollen Ansatz, aber den verfolgen sie über den Unternehmensalltag nicht weiter. Und wenn dann halt in deinem Meetingraum irgendwie noch bei der Fußball-Weltmeisterschaft noch der Tippkalender hängt, dann ist das sozusagen das höchste der Gefühle. Und meines Erachtens müssen wir diese Gamification jetzt durch die Agilisierung des Arbeitsalltages hindurchtragen. Ja, also dass wir mit unterschiedlichen Rollen arbeiten, mit Punkteverteilung, dass wir Teams gegeneinander antreten lassen, dass wir mal schauen, ob wir es nicht schaffen, weißt du, so wie bei Harry Potter, ja, dass wir so Gryffindors und die und dann haben wir irgendwo einen Dumbledore oder wie auch immer, dass wir die Leute dazu bekommen, doch mal einen neuen Teamgeist zu denken, dass wir versuchen, spielerisch gegeneinander anzutreten und zwar nicht nur, wenn wir auf einem Offside Meeting sind, ja, und dann abends, wenn es wirklich mal locker ist und der Alkohol geflossen ist, sondern dass wir einfach diese 4 Wochen agiles Projekt einfach mal versuchen, tatsächlich mit verschiedenen Rollen einzunehmen. Und da könnte ja der Kunde simuliert werden, da könnte ja der externe Dienstleister simuliert werden, da könnte ein Worst-Case-Szenario wie bei Siedler von Katan oder so simuliert werden. Was ist, wenn auf einmal ein Handelsembargo eintritt und. Es gäbe so viele schöne Möglichkeiten, die Leute bereits ewig zocken auf ihrem Handy. Ja, aber sie machen es im Unternehmen nicht. Da ist es ihnen zu anstrengend, weil ja jederzeit einer zuguckt, jederzeit einer ihnen ins Wort fällt, jederzeit jemand sie benotet und sagt, oh, kommt der für die Rolle in Frage, ja oder nein. Davon müssen wir weg, von diesem dauernden observiert werden, wie beim Arzt. Ja, dauernd das Blutbild wird gecheckt. Nee, wir müssen wieder mehr in diese spielerische Leistungsfähigkeit rein.
Das ist ganz spannend, was du sagst. Also in Unternehmen, dieses Spielerische, ich kenne es ja vom Trainer-Trainer-Bereich.
Ja.
Da ist auch Gamification natürlich ein großes Schlagwort. Und wie du sagst, die Gruppe X gegen Gruppe A und präsentiert und Rollenspiele, diese ganze Methodik in der Bildung hat das ja schon längst Einzug gefunden, auch gerade natürlich mit den ganzen digitalen Möglichkeiten. Und du sagst, ja natürlich, aber das sollte eben auch ein Unternehmen sozusagen Alltagskultur sein und nicht nur, wenn man mal so ein Teambuilding macht, Event oder sowas, ja, sondern einfach im Alltag gelebt werden und dadurch lernen die ja besser, aber dadurch arbeiten sie auch wahrscheinlich viel, viel besser, viel aktivierter, viel selbstständiger.
Total. Gibt es auch Studien zu? Also in Amerika sind wir da immer ja ein bisschen weiter, ja. Immer unter dem Vorbehalt, sie sind weiter, weil sie natürlich ihre Daten auch nicht so sauber einfahren wie bei uns, ne? Also da ist es oft auch so, dass die Leute sehr viel mehr probieren, sehr viel mehr auch im Produktherstellungsbereich, im Produktanwenderbereich und so weiter ihre Daten dann geben. Da sind wir Deutschen natürlich meilenweit von entfernt, weil wir sehr viel vorsichtiger sind im Datennutzungsverhalten. Aber wir wissen, Retention wird gesteigert, also die Leute bleiben bis zu 3 oder mehr Jahren länger im Betrieb, wenn das Gamification durchgehalten wird. Das Engagement ist höher, also die Arbeitszufriedenheit, Krankheitsraten gehen zurück. Also das sind ja immer unsere KPIs, die Stellgrößen, mit denen wir auch arbeiten. Weil die Leute halt, das können wir auch sagen, und das sagen mir auch Leute im Bekanntenkreis, vieles ist einfach langweilig in der Arbeit, weil es immer derselbe Prozess ist. Man weiß schon, wann welches Meeting ist. Man hat immer dieselben Gesichter. Es passiert ja nicht viel Überraschendes. Ja, das könntest du durch Gamification alles ändern.
Ein bisschen auch, dass man mal seine Position ändert, man sich reindenkt in andere Rollen und so weiter. Wie auch in der Bildung, wo das ja Einzug gehalten hat. Da ist natürlich jetzt auch spannend, weil du gerade sagst, auch diese neuen Rollen. Ich gehe nochmal auf das Thema KI. Das ist ja gerade so überall erfährt das Einzug in der Bildung auch natürlich. Wie ist es denn so? Kann KI helfen? Hast du Erfahrungen? Hast du Kollegen oder wo du coachst Unternehmen, wo du sagst, ja, die nutzen das schon? Und das hilft wirklich, bei Fehlentscheidungen zu minimieren. Also sind die Unternehmer, angstfreier, risikofreudiger dadurch? Oder was sagst du? Welche Rolle spielt das da speziell?
Ja, also weil du gerade angesprochen hast, Fehlentscheidungen zu minimieren, da würde ich mal einen Schritt zurückgehen und sagen, überhaupt wieder entscheidungsfreudig zu werden, so würde ich das mal nennen. Also eine Unternehmerin, die ich kenne, die hat sich selbstständig gemacht mit einem Start-up, sehr erfolgreich, und die nutzt also KI in ihren Planspielen für Marketing-Unternehmen. Ja, also dort wird dann Markterschließung, wann geht man in Grown-up-Phasen, wann launcht man welches Produkt und so weiter und so weiter. Dort spielt sie also mit den Leuten Szenarien durch. Und wenn du dir das anschaust, ist es total interessant, weil am Anfang wollen die Leute keine Entscheidung treffen. Sie wollen also den Launch zum Beispiel auf Nummer sicher machen. Und mit der Zeit werden sie dann aber experimentierfreudiger. Und dann gibt es solche Sachen wie, aber was ist, wenn Handelsembargo in Russland ist? Was ist, wenn der Chinese etwas anderes tut, als er zugesagt hat und so weiter? Und wir kommen in sowas wie die Vorwegnahme von Möglichkeiten. Entscheiden ist ja immer so schwierig, weil wir nicht in die Zukunft sehen können. Wenn wir uns aber mit verschiedenen Szenarien beschäftigen, dann verliert Entscheiden seinen Schrecken, weil wir ja im Grunde schon mal wissen, was passieren könnte. Und dadurch werden Leute mutiger. Ja, wenn sie auf dem Spielbrett zum Beispiel schon mal angefangen haben, 15 Millionen in den Sand gesetzt zu haben, zwar nur Spielgeld, dann ist es im Realen nicht mehr so wirklich schreckhaft, weil sie das schon mal durchgespielt haben. Und von unserer Neurobiologie wissen wir, von 15 Millionen Spielgeld zu 15 Millionen real ist der Weg nicht so weit, weil wir die Erfahrung schon mal gemacht haben. So dieses, oh mein Gott, jetzt muss ich aber einen Ausweg finden. Zu, hurra, es hat geklappt, meine Güte, ich habe die Verhandlungen mit dem Chinesen ganz gut gesteuert, ja. Und von China zu Japan ist es nicht so weit. Und vielleicht klappt ja dieselbe Strategie mit Korea auch. Boah, warum hat das jetzt nicht geklappt, ja? Also diese Lernerfahrungen, die machen uns mutiger. Und im Spiel und anhand der Daten in der KI kann man sich dann angucken, was lief gut, was lief nicht so gut, wie können wir das lernen. Komm, wir gehen nochmal zurück zu dem Spielzug und probieren es einfach nochmal anders. Und wie geht's dann? dann lernen wir sozusagen mit der Maschine. Und das ist hochinteressant, dass die Leute dann entscheidungsfähiger werden. Sie werden entscheidungsfreudiger. Noch ganz unbenommen, ob es eine Fehlentscheidung war oder nicht. Aber sie versuchen sich selbst. Und das ist so wichtig daran.
Spannend, gell? Das heißt, man hat das eigentlich schon mal erlebt. Und dann sind eben auch diese 15 Millionen, wo man dann, wenn man es zum ersten Mal sieht, mein Gott, 15 Millionen, die sind dann gar nicht mehr so viel. Ja, das sind 15 Millionen. Ja? Genau. Aber man hat da schon ein Verhältnis dazu. Man hat es ja schon erlebt.
Richtig.
Sehr interessant, das ist der Mensch, jawohl. Entscheidungen, nochmal zurück zu dem Thema. Du hast ein Buch auch geschrieben, Johanna, im Gabal Verlag erschienen.
Ich habe es zufällig hier liegen, schau mal, die 7 Pfade zu guten Entscheidungen. In derselben Reihe wie du auch übrigens ein tolles Buch über Meetings geschrieben hast, muss man ja mal sagen. Ich bin hier nicht die Einzige, die super ist. Du bist toll, ja.
Da, oh, danke schön, Johanna. Das ist sehr lieb von dir. Ja, wir sind im Gleichen. Das ist ja auch ein Konzeptbuch. Ne? Das ist wie so ein Workshop aufgebaut, Johanna, mit so ergänzendem Material, das man dann über so eine Plattform noch dazu runterladen kann. Also es ist wirklich ein großes Konzept. Man bekommt sehr viel Inhalt.
Ja.
Und Entscheidungen, das ist ja so dein Thema eben, das Buch zeigt es ja seit Jahren schon. Und ja, da gibt's so, das haben wir diskutiert an der Entscheiderkonferenz, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und zwar ging es da, ja, ich sage jetzt mal Entscheidung, schwache Manager oder auch überhaupt Manager und Drogenkonsum. Das ist jetzt ein krasses Thema, ne? So ein Wechsel. Aber da scheint es ja Zusammenhänge zu geben, wie ich erfahren habe auf deiner Konferenz. Und wie siehst du das Thema? Wie hängt denn das zusammen?
Ja, mir war das selber auch so gar nicht bewusst. Ich interessiere mich halt für alles, was einerseits mit Entscheidungen zu tun hat, aber auf der anderen Seite diskutieren wir Entscheidungen immer in so einem luftleeren Raum, ja, und wir versuchen dann das so ingenieursmäßig, entscheidungsbaumäßig natürlich so ideal wie möglich dann abzuarbeiten. Und auf der anderen Seite sehen wir dann, dass die Entscheider, in deren Hand ja die Entscheidungen liegen, unter einem Wahnsinnsdruck sind. Dann haben wir nochmal eine Welt, die sich dreht jeden Tag, ja, also wir sehen es jetzt in Deutschland ja gerade auch nochmal, dann hatten wir bis gestern eine Regierung, jetzt haben wir keine mehr, ja.
Bis vorgestern hatten
wir noch, Harris wird regieren, aber Trump macht es jetzt doch und alles ist irgendwie total im Wechsel. Und diese Wechsel, die blockieren die Leute einerseits und auf der anderen Seite wird gefordert. Innovation, Entscheidung, jeder wird der Beste sein. Übermorgen ist deine Organisation vielleicht nur noch halb so groß an Manpower, aber solltest doppelte an Effizienz und Ertrag abwerfen. Also dann sollst du zu Hause auch der Allerbeste sein. Ja, du sollst dich dann um deine Familie kümmern. Privat auf deinem Instagram-Account musst du natürlich eine Top-Figur machen. Ja, du gehst dann auch noch ins Fitnessstudio und siehst die ganzen jüngeren Leute, möchtest da irgendwie mithalten. Also das Konkurrenzdenken ist unglaublich stark. Für deine Kinder sollst du da sein, präsent sein. Wir haben gerade eben die Schule angesprochen, da wird es auch nicht einfacher. Du siehst, der Nachbar hat wieder ein super Auto. Also, weißt du, die Eindrücke von allen Seiten sind unglaublich stark und alles hat irgendwie mit Druck, Wettbewerb, Anspruch und so weiter zu tun. Wir haben keine Grenze mehr. Wenn ich an meine Eltern denke, Freitagnachmittag war fertig.
Ja, das stimmt.
Ja? Und am Wochenende hat niemand geguckt, oder hat irgendwie nochmal gesehen, ach ja, du bist ja, ich habe ja gesehen, du verbringst ja dein Wochenende da und da, das gab's alles gar nicht. Ja, ja, heute bist du rund um die Uhr erreichbar. Ja. Mir erzählen Manager, sie machen vor der Abfahrt von einer Piste im Skiurlaub nochmal eben einen Anruf mit einem anderen Kontinent. Und es ist völlig egal, ob sie im Skiurlaub sind oder nicht, das wird von ihnen verlangt. Wie hältst du jetzt dieses gleichbleibende Leistungsniveau aufrecht? Das ist die ganze Frage. Und das schaffen viele einfach nur durch Hilfsmittel. Und die heißen leider LSD, Kokain, Alkohol sowieso. Wir haben jetzt die Cannabis-Freigabe in Deutschland auch zum Runterkommen wieder. Wir haben schon bei den Kindern 55.000 Tagesdosen Freigabe von Ritalin. Ja, also wir haben uns auch eine Leistungskultur bei den Kindern schon herangezogen und denken, können ja nicht wirklich annehmen, dass die dann durch ihr Abitur oder durch ihre Studiumsprüfung dann irgendwann clean laufen. Also auf uns kommt auch eine Jugend eine Nachwuchsführungsgesellschaft hinzu, die natürlich auch schon mit Drogen aufgewachsen ist, ja. Und da habe ich mich halt für interessiert. Ich habe halt eine große Studie gemacht mit einem Institut, habe halt gesehen, wir müssen davon ausgehen, 20 bis 25% unserer Manager sind in irgendeiner Weise drogenabhängig.
Wow.
Wir haben von 100 Managern haben wir 59%, die sagen, ja, ich kuriere mein Schlafdefizit auch mit Alkohol. Die Zahlen sind erschreckend.
Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Aber ich kann es verstehen, du sagst, ne, der Druck ist gewachsen hier auch dank dieser Smartphone. So nice es ist, man ist wirklich überreichbar. Gerade das Thema mit einem Kollegen hier, wo wir gesagt haben, schön, man kann von überall aus arbeiten. Ich brauche gar kein Büro mehr. Aber das ist halt auch so, dass man es auch macht. Also abends auch mal schnell das Laptop rausholen, ne, und dann der ganze Druck.
Ja.
Gesellschaftlich, LinkedIn, alles muss toll aussehen, muss super erfolgreich sein und das setzt einen überall unter Druck.
Ja.
Da muss man sich auch mal rausnehmen können. Das tun manche halt eben, wie du sagst, mit Alkohol und mit den Kindern, die werden ja auch schon teilweise unter Drogen gesetzt. Dann die Freigabe in Deutschland, habe ich gar nicht dran gedacht, ist natürlich, wer weiß warum, vielleicht auch um die Leute einfach zu beruhigen, so kommt man runter, es ist alles sehr durcheinander, nimm mal das Zeug, da geht's dir besser. Also, ist schon heftig. Da hast du ja an deiner Konferenz, ich war ja dabei, auch Manager gehabt, wirklich Chapeau, die auch, also Top-Manager, die das auch zugeben, die da öffentlich sagen, du, das habe ich hinter mir, war schlimm und ganz offen drüber reden. Das hat mich sehr beeindruckt, dass die das so machen, ne? Und da auch rausgehen und Tipps geben. Das hast du unterstützt. Das, für mich war das nicht so bewusst, dass es welche tun, klar, aber in der Form, wie du sagst, 25%. Das ist eine Menge. Ne?
Also das ist eine Menge und auch mit Bezug auf unser Thema künstliche Intelligenz. Wir müssen ja auch einfach mal sehen, das sind ja sowohl Anwender, also Nutzer tatsächlich, aber es sind natürlich auch viele, die Programmierer sind oder die Auftraggeber sind und so weiter. Ja, also wie viel davon geht auch wieder in unsere Datengrundlage hinein? Das müssen wir uns einfach alle auch mal klar machen. Wir, glaube ich, reden über die KI noch so als gottgleiche Datengrundlage, aber auch die ist ja nur Abbild unserer Gesellschaft, auch unserer Führungskräfte. Und wenn die KI, wenn die Drogen bei Führungskräften eine Sache machen, dann sie drosseln das strategische Bewusstsein zugunsten des taktischen, auf schnelle Gewinne orientierten Bewusstseins. Ja, das heißt auch, die KI, wie sie eingesetzt wird, ist, um schnell zu agieren, nicht um in 10 oder 20 Jahren irgendwas zu erreichen. Also dieses Kruppsche Denken, weißt du, ein Unternehmen überlebt den Unternehmer, wird nicht so interessant sein wie diese Blitzscaling-Geschichten, ja, dieses Gründen, um zu verkaufen, etwas tun, um schnelle Millionen zu machen. Das wird in Zukunft noch viel wichtiger sein und die KI wird auch mit der KI Geschäfte machen, also gerade im Sales-Bereich, wo ja Menschen immer meinten, mit Menschen Geschäfte zu machen, von diesen Gedanken müssen wir uns auch verabschieden. Umso wichtiger ist es, ethisch davor zu denken, ja, also dass du und ich uns Gedanken machen, was müssen wir verhindern, ja, trotz aller Möglichkeiten, trotz aller Chancen, was müssen wir tun, um Dinge auch zu verhindern, zum Beispiel, wenn jetzt Einfuhrzölle aus Südamerika natürlich auch für die Drogen noch viel höher werden, dann werden natürlich die synthetischen Drogen natürlich wieder viel mehr hergestellt, ja, und die künstliche Intelligenz hilft ja zum Beispiel in der Pharma und in der Chemie schon bei der Herstellung von Medikamenten, ja. Also was müssen wir tun? Die Fragen werden ungleich komplexer und mit dieser Komplexität müssen Führungskräfte sich auseinandersetzen, ja, damit der Mensch auch abgesichert bleibt. Das ist einfach unsere Aufgabe.
Ja, das sehe ich auch ähnlich wie du. KI als Chance, aber KI macht alles schneller, weil was nützt, wenn wir es machen, aber 90% nutzen es, um schneller zu sein, schneller auf dem Markt, schneller mit Produkten und so weiter, damit das Leben ja auch nicht einfacher, sondern stressiger. Und ich weiß nicht, Johanna, du bist weltweit unterwegs gewesen, immer noch, ist das so eine Kultur auch bei uns, weißt du, schneller, weiter, höher, das war ja früher so 80er, 90er, wenn ich die Asiaten sehe, ne? Die Chinesen zum Beispiel, wenn mein Eindruck richtig ist, denken die voraus. Also die sagen in 10, in 15 Jahren, so diese Kulturen und wir so morgen brauche ich das. KI beschleunigt das noch? das Tempo. Wird das immer schneller? Ist ja gefühlt so. Ist es wirklich so?
Ich finde das jetzt ganz interessant, was du fragst, auch mit dem nationalen oder dem internationalen Blick, ja. Die KI, glaube ich, wird noch mehr segmentieren, sodass wir gar nicht mehr in diese nationalen Grenzen hineindenken, ja. Weil zum Beispiel ein Land wie China, ungleich größer, gar nicht vergleichbar, oder auch Russland, werden sicherlich sehr viele Menschen gar keinen Zugang haben und weiter in solchen kommunistischen Arbeitsverhältnissen leben. Und eine ganz dünne Schicht wird das Ruder in der Hand haben und dann aber KI und beschleunigen, ebenso wie in Russland. Ich sehe aber auch solche aufstrebenden Länder wie Vietnam zum Beispiel, wo ein unglaublicher Hunger ist, jetzt endlich nach oben zu kommen. Ja. Oder auch Afrika, da gibt es einige afrikanische Staaten, wo du ja auch so einen unglaublichen Programmierwillen hast, ja, wo die aus Accra zum Beispiel, wo die Leute immer herkommen, so Elfenbeinküste und so weiter. Ja gut, und dann hast du halt wieder Zentralafrika oder so, da ist ja dann wieder sehr viel Stammeskultur, ja?
Ja, ja.
Und ich glaube auch in Deutschland, es wird eine dünne Schicht von Menschen und Unternehmen geben, die haben das Ruder in der Hand und der Rest hinkt wiederum hinterher. Bei uns war, glaube ich, in Deutschland ganz lange einfach diese Ingenieurskultur. Es musste sicher und sauber und perfekt sein. Und wenn das dann erreicht war, dann musste es ganz schnell gehen. Ja, aber bis dahin war es unglaublich entschleunigt. Und jetzt stehen wir einfach vor diesem Elefanten im Raum, dass mit der künstlichen Intelligenz uns das alles nicht geheuer ist, weil da nicht dieser Made in Germany Perfektionsingenieursanspruch dran ist. Ja. Und da kommen wir gerade nicht mit zurecht. Das sehen wir in der Automobilindustrie, die da niedergeht. Das sehen wir in der Chemieindustrie, die da niedergeht.
Das ist so die Trendfrage, gell? Wo geht's hin?
Ja.
Das ist nicht ganz klar durch diese neuen Techniken. Und da ist die Frage, was können wir mit unseren Kompetenzen, die wir haben, tun, um am Ball zu bleiben, um vorne zu bleiben.
Ja.
Und da habe ich auch das Gefühl, dass manche schauen, was machen die, was weiß ich, die Chinesen, oh, die setzen auf das, der setzt auf das, da müssen wir es jetzt auch machen. Oder es gibt Zwänge von oben, die sagen, ihr müsst das dann so machen, so planwirtschaftmäßig, das funktioniert ja auch nicht, wie wir sehen. Es ist so ein bisschen, ist es dieses VUCA, das hast du mal beschrieben. Johanna, vielleicht mal kurz, was heißt das, ist VUCA? Weil das beschreibt die Situation, ist das korrekt?
Ja, also da sprichst du ja einen Punkt an, den wir eigentlich auch schon sehr lange hatten, aber jetzt in so einen Begriff gefasst haben, also diese Volatilität der Themen, ja, also heute ist es Umweltschutz, morgen ist es der Krieg, übermorgen ist es das Handelsembargo, dann fehlen uns wieder die Halbleiter und so weiter, also dauernd ist irgendwas anderes, das macht natürlich eine kollektive Unsicherheit, auf welches Pferd sollen wir überhaupt noch setzen, welche Strategie sollen wir fahren, Strategie gibt's eigentlich schon gar nicht mehr, sondern wir haben nur noch Taktiken, ja, und aufgrund dieser Themen, die aber alle miteinander zusammenhängen, das kapieren wir ja erst langsam, ja, also ich blicke auch nicht wirklich durch Umweltschutz zum Beispiel und Frauenunterdrückung, ja, oder dass die Global Warming ganz viel mit unseren Ernten zu tun haben wird und dass die Hungersnöte auf der einen Seite der Welt unglaublich groß werden, aber dass die Reichen dadurch auch immer reicher werden und so weiter. Also alles hängt auch irgendwo miteinander zusammen, wie so ein gordischer Knoten. Und du möchtest gern so eine Machete haben und es einfach mal durchhauen, ja. So, und natürlich die Angst, die dadurch erwächst, ja, weil nichts mehr so bleibt. Wieso? Es ist keine Industrie, die sagen kann, oh ja, uns ging's immer gut und uns wird's auch immer gut gehen. Pharmaindustrie zum Beispiel, du hast mich angesprochen, weil ich ja in der Novartis gearbeitet habe, könnte man ja sagen, die Leute werden immer älter, das heißt, sie werden auch immer kränker. Ja, aber jetzt gibt's auf einmal Medizin-Startups, die machen den großen Industrien auf einmal Konkurrenz, weil sie so unglaublich spezialisiert sind und dann auf einmal mittels einem 3D-Drucker personalisiert Medikamente drucken können. Und damit sind sie ungleich schneller. Damit hätte nie einer der Pharma-Riesen gerechnet. Ja? So, und dann wollen die Leute vielleicht auch nicht so bei so einem Riesen arbeiten, sondern nicht nach Basel oder nach, keine Ahnung, Boston ziehen, sondern sie wollen vielleicht tatsächlich von der Couch aus den Job machen und dann bei irgendeinem lustigen Start-up Ja, und auf einmal haben wir ganz andere Probleme.
Naja, das ist natürlich auch eine Chance, gell? Aber natürlich auch ein Risiko. Novartis, ein unglaublich globaler Player, dann kommt ein kleines Startup und erfindet was und hat dann auf mal hunderte Millionen von Börsenwert, wo die anderen irgendwie 100 Jahre gebraucht haben, um hinzukommen, hat der über Nacht, ne?
Ja.
Oder eben KI-Unternehmen, die eigentlich nichts produzieren, haben dann einen größeren Wert als irgendwie ein Mercedes-Benz, der seit, also da ist viel in Bewegung. Das ist diese VUCA. Deshalb auch dein Thema unheimlich wichtig. Auch das Buch, was du geschrieben hast, ein Gabal Verlag, hilft dabei, Entscheidungen zu treffen. Weil man, also ich merke es auch bei mir oft, sagt, ja, soll ich das, soll ich da jetzt reingehen, soll ich da Kurse anbieten? Oh, vielleicht kommt das ja gar nicht, ja. Und so doch auch mal zu stehen, zu sagen, ich mache das und wenn es nicht klappt, ja, ist auch nicht schlimm, ich habe es probiert, nächste.
Das ist das
also,
Wichtige.
Genau. Ist es so eine gewisse Leichtigkeit, Johanna, die man auch benötigt heutzutage?
Ja, ich würde sagen, eher die Dinge einfach auszuprobieren und Lernerfolge zu generieren, als sich darüber zu ärgern, dass irgendwas dann nicht geklappt hat, weil du kannst ja nicht wissen, ob es nicht klappt oder klappt, wenn du es nicht ausprobiert hast. Ich würde einfach die Schritte kleiner setzen und sagen, ich gehe einfach meinen Weg, ich biete Seminare an jetzt in deinem Weg, in deinem Fall und im Grunde kann sie ja jeder brauchen und woher soll ich wissen, ob sie es brauchen oder nicht, wenn ich sie nicht gefragt habe, ja?
Ja, richtig. Ja, das ist so meine Philosophie, Johanna. Ich bin so einer, ich gehe nach vorne und sage, probier's mal, hat nicht geklappt. Okay, nächste, da gibt's noch einiges.
Ja.
Spielerischer Ansatz ist schon so.
Genau,
Bin ich auch ein bisschen so der Typ. Ich mag das auch so und fühle mich jetzt auch übrigens immer wohler in der Zeit. Denn so meine Einstellung in 80ern oder sowas war natürlich nicht so gefragt, wie es jetzt ist. Also die Leute oder die Unternehmen merken das ja auch. Du hast ja diesen Erfolg in deinem Bereich, auch mit deinen Ansätzen. Das zeigt ja auch, dass da schon das Verständnis für diese Öffnung gegenüber anderen Ansätzen da ist. Ne? Und ich habe gerade gelesen, Johanna, so hier nebenbei, ne, du hast 10-jähriges Jubiläum.
Ja.
Ist das korrekt?
Oh, ja. Das,
ich habe mal ausgerechnet.
Das sind schon mehr Jahre, wenn man meine Falten anguckt. Aber es ist tatsächlich so. Ich habe begonnen, noch während der Promotion ein eigenes Unternehmen aufzumachen. Dann habe ich es verkauft und dann bin ich zu Accenture und zu Novartis. Und dann 2015 tatsächlich bin ich ja dann wieder in die nächste eigene Unternehmensberatung, die ich ja jetzt immer noch habe. Und die wird am 15.01. wird die 10 Jahre alt. Ganz
kurz
genau.
Davor.
Und es ist durch Zufall mir eigentlich auch nur aufgefallen, weil ich glaube, LinkedIn mich darauf aufmerksam gemacht hat, irgendwie durch so eine Frage, feiern Sie Jubiläum oder möchten Sie das kommunizieren oder sowas? Und ich so, oh, so alt bin ich schon. Ja.
Nein, keine 10 Jahre. Ich habe das hier vor mir, ich habe die Webseite, weißt du, guck da so ein bisschen. Aber du hast ja auch eine riesen Erfahrung. Du hast gesagt, du hast ja ein Startup schon gegründet und ich habe das gelesen. Das war genauso in der Zeit, wo auch so eine Dynamik da war. Ich glaube, Ende 90er, Mitte, Anfang 2000er, da gab es einen Crash, aber du hast echt da was platziert in einer eigentlich, Moment, in meinem schwierigen Umfeld, weil da war ja so ein Crash-Zeit. Da hast du aber was hochgezogen und hast es an die Mitarbeiter verkauft.
Ja.
Wahnsinn.
Ja.
Und dann bist du aber zum Konzern gegangen, ist das richtig? Und
ja, dann bin ich zu Accenture gegangen, genau.
Wie ist das, Johanna? Du hast dann im Prinzip diesen sicheren Job, der gute Firma, große Firma, guter Posten, hast du dann aufgegeben für die Selbstständigkeit. Kannst du das empfehlen? Sagst du, ja, wenn ihr eine gute Idee habt oder sowas, macht das doch, Selbstständigkeit. Kann man das raten? Könntest du sagen, ja, mach das, du hast ein guter Schritt gewesen.
Cliffhanger, jetzt ist ein Cliffhanger. Wer die Frage beantwortet haben möchte, kommt bitte am 16.01. zu meiner Veranstaltung nach Frankfurt. Da machen wir nämlich einen Beratergipfel nur mit Leuten, die sich aus dem Konzern oder einer großen Position tatsächlich dann selbstständig gemacht haben. Das wird sicherlich sehr spannend bei mir in Frankfurt. Ich kann aber Folgendes sagen. Ich habe das nicht bereut, trotzdem das nicht eine lineare Entwicklung war. Ja, also wenn man jetzt einfach so diese klassischen Indizien wie Gehalt oder wie auch immer nennen möchte, ja, dann gehst du nicht aus einem Konzern und verdienst dann linear einfach weiter. Aber schauen wir uns den Arbeitsmarkt heute einfach mal an. Wir haben schon gesprochen über Volatilität, Disruption und so weiter. Es wird kaum jemand geben, der sich in seinem Leben einfach noch 25 Jahre beim Daimler oder ja bei der Vontobel oder wo auch immer einfach noch sesshaft machen kann. Ich weiß gar nicht, ob das Thema unbefristeter Vertrag noch eine Zukunft hat. Ja, also wir werden mehr in Projektlebensläufen denken, ob das unseren Arbeitgebern schmeckt oder nicht, die ja gerne immer noch so diese Kaminkarrieren hätten, ja. Aber ganz ehrlich, ich habe durch meine Selbstständigkeit einen Wissenszuwachs, weil ich so unglaublich vielfältig arbeiten darf. Das wirst du auch kennen, ja. Also Pharma ist toll, du lernst, du hast mit unglaublich intelligenten, intellektuellen Leuten zusammen. Ich durfte mit Nobelpreisträgern sprechen, also ich durfte unglaublich viel reisen und so weiter. Also danke für diese Erfahrung, die ich da machen durfte. Der Schritt hinaus bedeutete, mich nochmal neu kennenzulernen, auch mit allen meinen Dämonen natürlich zu kämpfen. Ja, also du bist wieder dein eigener Marketingchef und so weiter, du kennst das ja. Aber dann auch Menschen vielfältigster Art zu helfen, also vom Kleinbetrieb wieder bis zum Konzern, Unternehmen Turnarounds mitzumachen, Schließungen mitzumachen, Produktneueinführungen mitzumachen, Geschäftsführerwechsel mitzumachen und so weiter. Dazu hätte ich nie die Chance gehabt, wenn ich im Konzern geblieben wäre, weil es für mich natürlich eine Linearität bedeutet hätte in der Entwicklung. Und wenn ich da sagen darf, die eigene Entfaltung, würde ich sagen, ging nur so in der Selbstständigkeit.
Wow, dann ist wirklich das Leben ein Abenteuer. Du weißt nicht manchmal, was morgen passiert, dann geht's mal runter, mal hoch. Das Umfeld klingt sehr spannend. Ja, vielleicht noch am Schluss. Vielen Dank, Johanna. Ich bin noch ganz in unserem Gespräch.
Ja, me too, me too.
Im Flow drin. Am Schluss habe ich immer die Frage, Johanna, so Webinare, die man so macht, die Online-Trainings und so weiter, gibt es da eine Software, die du bevorzugst? Also ich frage klassisch immer Zoom oder Teams, da gibt es ja noch mehr natürlich. Wie machst du das am liebsten? Hast du da so ein Favorite?
Ja, also ich arbeite sehr, sehr gerne mit Zoom, arbeite auch viel mit Zoom, weil es so intuitiv ist, weil du nichts installieren musst, gar nichts. Hatte bislang auch wirklich keinen einzigen Zwischenfall, außer es gab einmal Feueralarm und ich musste die Sitzung zwischendurch abbrechen, was aber nicht an Zoom lag, sondern am Feueralarm.
Zoom hat es nicht ausgelöst. Ja. Das ist übrigens spannend, gell? Viele sagen Zoom, auch wegen der ihnen, weil es einfach zu bedienen ist, gute Bildqualität hat, gell?
Ja.
Und ja, das ist spannend zu erfahren von dir. Ja, dann, liebe Johanna, sage ich mal vielen Dank für das wirklich sehr, sehr spannende Gespräch. Ich habe viel zum Nachdenken, nehme ich mit. Und am Schluss mal, du hast am 16.01. in Frankfurt ist das eine Konferenz?
Ja, also fühl dich sehr herzlich eingeladen. Wenn du kommen möchtest, ein Donnerstag, Nachmittag, Abend. Wir starten um 16 Uhr. Ich habe fünf Damen noch eingeladen auf mein Podium, weil wir wirklich auch mal Beraterinnen dieses Mal positionieren wollten. Weil, naja, die Beratung ist jetzt schon. Also nicht Coaching, sondern tatsächlich Beratung ist ja doch eine sehr männerdominierte Welt. Und also wirklich von der ehemaligen McKinsey-Beraterin über eine Dame, die aus Evonik kommt, über eine Dame, die aus der Politik wirklich für Roman Herzog gearbeitet hat. Also wir haben wirklich alles vertreten aus dem Financial Services-Bereich und so weiter. Und es wird also eine, ich werde kurz zu meiner Biografie was sagen.
Ja.
Und es sind wirklich, also die Presse kommt, die Süddeutsche hat schon gesagt, sie findet es ganz interessant, die FAZ wird wieder dabei sein. Wow. Es wird danach was Leckeres zu essen geben und es wird ein bisschen Musik geben. Also ich habe gedacht, 10 Jahre macht man nur einmal und dann soll es auch.
Das ist das magische Datum. Ja, Johanna, du tun wir das in den Link noch rein. Also hier unten könnt ihr den Einladungslink zu diesem Event und auch das Buch verlinken, mal nochmal deine Website auch, so eine spannende Infos, was du da alles anbietest. Das wird auch hier alles unten YouTube und Spotify und Co. verlinkt sein. Und dann Johanna, vielen Dank für das tolle Gespräch und ich denke, wir sehen uns im Januar spätestens wieder und wünsche dir eine schöne Zeit. Danke, Johanna.
Ich danke dir, mein Lieber. Alles Liebe. Ciao, ciao.